Guten Morgen.
Frohe Weihnachten.
Eigentlich war der einzige Grund, warum ich predigen wollte, dass ich keine Maske im Gottesdienst tragen muss. Und jetzt dürfen alle keine Maske tragen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil ich darf das erste Mal im Gottesdienst predigen. Und das passt ganz gut, weil ich habe ausnahmsweise auch mal was zu sagen. Und was auch ganz passend ist, dass jetzt Weihnachten ja endlich vorbei ist, das war ja erst gestern, und jetzt kann ich ja mir mein eigenes Thema suchen. Ich habe nämlich mich dieses Jahr ziemlich viel mit dem Philipperbrief beschäftigt. So auf der Sommerfreizeit zum Beispiel haben wir da ein paar Bibelarbeiten zu gehabt und auch sonst dann in dem Zusammenhang und drumherum recht viel. Und habe gemerkt, dass diese Botschaft von Paulus in dem Brief für mich unglaublich relevant und befreiend ist. Aber vor allem auch, dass es einen Punkt anspricht, der mich in meinem Leben am meisten zurückhält. Ich lese uns einfach mal den Text für heute. Ab Vers 12, Kapitel 1. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus, auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkünden Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, verkündigt, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich hier nicht zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Ich verlange danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zur Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühren habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Wie gesagt, jetzt nicht so der übliche Weihnachtstext. Der Zusammenhang ist, Paulus ist auf einer Missionsreise. Und man kennt Paulus, der hat viel vor. Also durch manche Ansprachen und Aussagen in den Briefen bekommen wir richtig zu spüren, Paulus ist ehrgeizig, rastlos, ja, unersättlich. Er will dem ganzen Römischen Reich das Evangelium verkünden. Nein, er will der ganzen Welt, allen Menschen das Evangelium verkünden. Er hat auch schon einiges geschafft. Ja, wir haben die Apostelgeschichte und er war von einer ganzen Reihe Gemeinden, wo Paulus das Evangelium verkündet, die er gründet. Ganz viele Leute werden Christen und damit hat die Arbeit ja erst begonnen. Die Gemeinden brauchen Beistand, Probleme müssen gelöst werden. Außerdem will Paulus weiter. Er will nach Rom, Italien, ja vielleicht sogar nach Spanien. Viele Aufgaben, große Pläne und ein langer Strich in der Rechnung. Paulus wird ins Gefängnis geworfen. Irgendwann wahrscheinlich mitten in einer Missionsreise, wo dann nichts von berichtet wird in der Apostelgeschichte. In unserem Predigttext klingt es sogar so, als könnte es tödliche Konsequenzen haben. Paulus redet sehr viel von seinem Tod. Und jetzt treten auch noch Leute auf, machen seinen Job, nur um ihm zu zeigen, wo er gescheitert ist und was er nicht schafft. Rückschlag. Niederlage. Anfeindung, Tod. Ich bin froh, dass Paulus hier spricht, weil was den Umgang mit solchen schweren Situationen angeht, bin ich jetzt nicht wirklich die Autorität. Aber ich will hier auch eigentlich gar nicht über schwierige Situationen reden. Ich merke hier zwar, wie der Umgang mit schwierigen Situationen in meinem Leben, wie ich da so ein bisschen das Ziel verfehle, Aber viel früher noch verfehlt wohl mein Umgang mit dem einfachen Leben das Ziel, wo alles gut ist. Wir sehen hier so drei Dinge auf jeden Fall an Paulus, die ihm helfen, diese harte Situation so zu nehmen, so locker. Punkt 1. Paulus kennt den König. Sein König ist es ihm wert zu leiden. Paulus ist sich sicher, hier läuft gar nichts aus dem Ruder. Ne, apropos nicht aus dem Ruder laufen, der Psalm war durch den Zahlendreher ein anderer, aber es hat super gepasst. David redet davon, wie er von Leuten richtig fies angegriffen wird. Ja, also böse Darstellung, also Beschreibung, wie so richtig stachelig und man merkt so richtig, boah, das sind eklige Menschen. Und dann sagt er aber, lobt der Gott dafür und seine Herrlichkeit wird bekannt werden überall. So, ja, die Leute sind böse, aber da passiert nichts, was nicht geschehen soll. Paulus König im Himmel hat ihn aus gutem Grund ins Gefängnis gesteckt. Paulus ist sich dessen so sicher, dass die Soldaten, die ihn halten, das auch ziemlich schnell merken. Paulus Zuversicht und Freude an seinem König ist offensichtlich. Die Römer hatten die interessante Angewohnheit, Leute manchmal an Wachmänner zu ketten, die Gefangenen. Wenn irgendeine Person für einen Tag an dich gekettet wäre, würde deine Liebe zu Jesus und zu Gott bekannt werden, dieser Person? Würde sie davon mitbekommen? Würde sie sehen, was dein König dir bedeutet? Bei Paulus wird es nicht lange gedauert haben, oder waren sich die Soldaten einig. Die einzigen Ketten, die diesen Mann binden, sind diejenigen, mit denen er in Christus gebunden ist. Außerhalb des Gefängnisses ebenso. Ja, gerade weil Paulus im Gefängnis ist, wird das Evangelium deutlich schneller verbreitet als vorher. Gott lässt Paulus seinen Job besser machen, indem er ihn gar nicht macht. Aber das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Menschen lernen diesen König kennen. Er wird den Menschen offenbar. Paulus hatte wohl kaum anders die Möglichkeit gehabt, die Soldaten zu erreichen. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass die Soldaten ihre freie Zeit außerhalb der Kaserne damit verbracht haben, Synagogen zu besuchen oder Straßenpredigern zuzuhören, wenn sie überhaupt Freizeit gehabt haben. Ja, und jetzt wird das ganze Prätorium. Also Prätorium ist nicht einfach nur irgend so ein Ort, wo ein paar Soldaten leben, sondern das ist da, wo der Statthalter wohnt. Da sind die Höchsten der Höchsten so. Das sind die Offiziere, die da in der ganzen Provinz zu Hause sind quasi. Das heißt, es werden nicht einfach irgendwelche Schergen erreicht, sondern es wird die oberste Riege der römischen Armee erreicht. Und die haben Einfluss auf die Leute unter ihnen. Also größere Verbreitung des Evangeliums könnte man sich quasi gar nicht wünschen. Und dasselbe ja mit den Leuten, die Paulus jetzt auswischen wollen und seinen Job übernehmen. Nun ja, sie machen seinen Job. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Wir lesen da leicht drüber hinweg. Ja, Leute hören von Jesus. Schön. Dann kommt jetzt wieder was Wichtiges. Aber wieder ein Punkt, wo wir nicht erst in den schweren Situationen scheitern, sondern dann, wenn alles ganz okay ist, im normalen Leben. Nicht Paulus. Ihm war das kein Ersatztrost, weil gerade alles andere schief lief, sondern es war seine höchste Priorität, sobald ihm dieses Geschenk gegeben wurde. Er war sein Leben lang der Typ, der aus dem Kino kommt und alle volllabert, wie genial doch die Geschichte war. Der kleine Junge, der im Urlaub diese mega außergewöhnliche Sache erlebt hat und allen davon erzählt. Der Mann, der diese super interessante Doku gesehen hat und allen dieses bahnbrechende Wissen mitteilen muss. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Peitsche knallt, weil sie die Schallmauer durchbricht? Andere, gibt es eine Geschichte, die genialer, eine Sache, die außergewöhnlicher, Wissen, das bahnbrechender ist als das Kommen des allmächtigen Gottes zu den Sündern auf der Erde, um ihnen die Augen zu öffnen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, sich ganz für sie aufzugeben und sie aufzunehmen in seine Herrlichkeit? Und das ist schon der dritte Punkt. Das Heil. Paulus ist sich sicher, das ist die größte Geschichte. Und ist auch seine Geschichte. Wir lesen von Paulus Herangehensweise später in Kapitel 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gefangenschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Was kann irgendeine Situation ihm anhaben? Sein Leben kann nicht eingeschränkt werden. Weil Christus ist sein Leben und niemand kann Christus einschränken. Paulus weiß, er hat alles gewonnen. Bei unserem Predigtext ab Vers 19. Der Geist, das mit dies zur Rettung ausschlagen wird, durch die Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allzeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Ich versuche das mal knackig runterzubrechen. Jesu Opfer hat Paulus gerettet. Paulus wurde Leben geschenkt. Das gibt ihm Hoffnung. Jetzt gehört Paulus Leben Jesus. Jesus verschwendet keine Sachen, die ihm gehören. Paulus weiß das. Das gibt ihm Gewissheit. Daher kommt seine Zuversicht. Jetzt kann ihm keine Situation irgendwas anhaben. Alles, was passieren kann, ist, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Und dann geht die Geschichte von vorne los. Wir sehen also, wie Paulus von tiefer Freude erfüllt ist. Und warum auch nicht? Also, wenn jede Situation Gewinn bringt, so, ich meine, wer will denn nicht gewinnen? So, da freut sich doch jeder. So. Gut, Siegesfreude klingt jetzt irgendwie nicht ganz so charmant. So. Aber wir können es auch einfach anders sagen. Weihnachtsfreude. Das ist Weihnachten. Ja, alles, was Paulus hier festhält, sind grundlegende Punkte von Weihnachten. Paulus freut sich wegen seinem König. Er freut sich, weil Menschen den König erkennen. Er freut sich wegen dem Heil, das er bringt. Weihnachtlicher wird es eigentlich nicht. Ich fange mal beim Offensichtlichen an. Weihnachten ist die Freude über das Heil. Das ist jetzt der Punkt 1 auf dem Gottesdienstzettel. Ich habe euch also ausgetrickst. In Wirklichkeit geht die Predigt jetzt los. Und es geht doch über Weihnachten, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist jetzt keine Überraschung. Ich meine, das wissen wir, das ist Weihnachten. So. Egal welchen Teil der Bibel wir lesen, wir kommen hier hin. Gott ist gekommen, um uns aus unserer Sünde zu retten. Das ist Weihnachten. Die Grundlage unseres Glaubens. Und auch bei Paulus ist es die Basis. Sein Leben, seine Entscheidungen, seine Freude, alles. Aus Kapitel 3, das haben wir eben gelesen, ne? Da sagt er, ich erachte alles für Dreck, damit ich in ihm erfunden werde. Und die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens erhalte, damit ich zur Auferstehung aus den Toten erlange. So, das ist seine Motivation. Und die meisten Weihnachtsverse, die wir so kennen, drehen davon, ich meine, was ist Jesaja 53 oder so, was auch immer, ne? Johannes 3, Vers 16, was wir eben hatten. Oder auch die Geschichten, ne? Die Hirten auf dem Felde. Und dann erscheinen ihnen die Engel und die Engel singen, siehe, der eine Engel sagt, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn der Heiland ist euch heute geboren. Oder in einem anderen Teil der Weihnachtsgeschichte, da kommt es auch vor, ne, wenn hier Josef und Maria dann am achten Tag Jesus beschneiden und im Tempel bringen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und auch als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren und wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat herzu zur selben Stunde und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Die Weihnachtsfreude über das Heil. Aber hier haben wir schon wieder einen weiteren Punkt. Die Offenbarung. Ja? Denn endlich können Menschen den König erkennen. Der Simeon sagt: Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und die Hanna, die redete zu allen und erzählte überall herum, dass endlich die Erlösung da ist. Oder die Hirten, von denen berichtet wird, dass sie Gott priesen für alles, was sie sehen und hören durften. Endlich können Menschen das Heil sehen. Gott ist sichtbar geworden. Denn ein großes Problem des Menschen ist, was aus der Sünde kommt. Also die Sünde ist das größte Problem und das bringt mit sich, dass die Menschen einfach nicht mehr checken, wer Gott ist. So, Gott macht irgendwas und im selben Moment werden alle Menschen zu ein bisschen beschränkten Kreaturen und sehen genau das Gegenteil, so ungefähr. Also Gott gibt was auf und wir erwarten sofort das Falsche. Unsere gesamte Wahrnehmung von Gottes Wesen, seinem Handeln, ist unfassbar verzerrt. In Jesaja 58 und 59 finden wir da einen ganz spannenden Kommentar dazu. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an euren Fastentag. Geht ihr euren Geschäften nach und treibt all eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schrein in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch einen Tag lang sich quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfheim und sich Sacktuch und in Asche bettet, willst du das ein Fasten nennen und einem dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ja, also das ist sogar ein recht informierter Versuch von den Israeliten, hier in Jesaja Gott zu gefallen. Also die machen ja theoretisch sogar das Richtige, verfehlen aber inhaltlich wieder komplett das Ziel. So, wollen irgendwas von Gott bekommen, indem sie irgendwie eine Handlung ausüben, aber den eigentlichen Punkt, warum man fastet, dass man sich von Herzen auf Gott ausrichtet oder so, verpassen sie komplett. Und Jesaja wird ja sehr grafisch, also später, wenn er dann beschreibt und so, das ist Jesaja. Ja, wir kennen das von den Pharisäern zu Jesus, ja, die die Gesetze so verändert und angepasst haben, dass es ihnen am besten passt, aber dann sie sich auch am heiligsten sind, aber dann nicht alles Unangenehme machen müssen und so. Wir kennen das von uns, wenn wir ein Auge zudrücken oder voller Unzufriedenheit Gottes Gebote befolgen. Weil wir denken, wir würden alles verpassen. Warum soll ich jetzt Gott gehorchen? Ich würde viel lieber so, ach, Christsein ist so unangenehm, immer müssen wir verzichten. Wir kennen das vom Menschen generell. Die Dinge, die Gott gut geschaffen hat, werden verdreht, einfach um sie noch besser zu machen. In Jesaja 59 geht es weiter. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Also jetzt auf die Situation der Israeliten bezogen. Sondern eure Missetat trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Verdrehung. Den Weg des Friedens nicht. Das ist jetzt Vers 8. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Darum bleibt das Recht fern von uns. Und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da Finsternis. Auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Guck mal, das mit dem Licht, das hatten wir eben schon. Ne? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Oder wir kennen es aus Johannes 1. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ja? Gott selbst, das Licht der Welt, kommt in diese dunkle Erde. Auf unsere Ebene, unsere Augenhöhe. Gottes Wesen ist sichtbar und spürbar und zwar in unserer menschlichen Situation und Wahrnehmung. Trotzdem geht es in Johannes 1 so weiter. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Weihnachten ist ja nur der Anfang. Ich meine, endlich wird Gott sichtbar. Das Licht kommt in diese Welt. Und da geht die Geschichte mit Jesus eigentlich erst so irgendwie so als Mensch los. Ja, wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Und wie er die Möglichkeit schafft, endlich diese Barriere der Sünde zu durchbrechen, dass Menschen Gott wirklich erkennen können, dass ihre Herzen endlich weich werden und sie einsehen, was Gott will. So. Und das ist es, was Paulus so begeistert. Er darf einer dieser Menschen sein, die endlich dieses lang ersehnte Licht sehen dürfen. Er darf Gott kennen. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. So wertvoll ist es Paulus, dass es möglich ist, Gott zu begreifen, dass er alles versucht, noch mehr davon zu bekommen. Ja, er setzt alles daran, dass noch mehr Menschen dieses Privileg zuteil wird. Ein weiteres Prinzip von Paulus ist, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, wir kennen das ganz gut. Wenn Kinder geboren werden, schicken wir allen eine Karte und allen wird davon erzählt. Wenn wir heiraten, dann laden wir hunderte von Menschen ein. Und wenn wir irgendwas anderes Schönes erleben, posten wir es bei Instagram oder auf WhatsApp, damit noch mehr Leute davon mitbekommen und sich alle freuen können. Gottfrieds WhatsApp-Status zum Beispiel verfolge ich sehr gern. Da sind aber immer schöne Dinge drin. Was nutzt Schönheit, wenn es niemanden gibt, der sie bewundert? Wie viel größer ist ihre Wirkung, wenn viele von ihr berührt sind? Was nützt Wissen, wenn niemand davon weiß? Wie viel hilfreicher ist es, wenn alle davon profitieren? Wir finden am Ende unseres Predigttextes diese abgefahrene Ausführung von Paulus. Am liebsten würde er sterben, dazu komme ich gleich, aber er ist freimütig bereit, das aufzugeben, was für ihn schöner wäre, den Philippern zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit ihr Ruhm in Christus größer werde durch ihn. Das Wunder, dass ein Mensch Gott erkennt, ist so unfassbar groß, dass die Freude darüber es wert ist, alles aufzugeben. Aber warum ist das für Paulus die größte Freude? Warum ist es für ihn das Schönste, endlich zu sterben? Und das ist, wo alles zusammenläuft. Die Freude von Weihnachten. Der König. Und jetzt komme ich zur letzten Weihnachtsgeschichte in der Chronologie von unseren Weihnachtsgeschichten. Ja, also die einzige, die wir noch nicht haben. Die Weisen aus dem Morgenland. Ist euch mal was aufgefallen, wenn ihr die Geschichte gelesen habt? Von den Punkten, die ich jetzt hier hatte, kommt eigentlich keiner vor. So dieses typische, der Heiland ist endlich da und endlich können alle Gott sehen. Die Weisen werden eigentlich eingeführt in Matthäus 2, in dem es heißt, da waren Weisen aus dem Morgenland und die kamen zu Herodes und haben gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist eigentlich ziemlich stumpf. Die fragen nicht oder sagen sich nicht untereinander, kommt, wir müssen den Heiland ehren, oder die sehen nicht den Stern, der ihnen sagt, so, das ist das Alte Testament und jetzt müsst ihr, ne, und wie schön das ist, sondern es ist einfach nur der König der Juden. Und dann fragt der Herodes seine Schriftgelehrten und die wissen dann die ganzen Prophetien und die haben das ganze Background-Wissen auf jeden Fall und sagen denen dann auch, wo der König der Juden auftauchen sollte. Und die gehen dann einfach dahin, um den König der Juden anzubeten und da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, diese obskure und scheinbar ziemlich extravagante Tour der Morgenländer hatte einen spezifischen Grund. Den König ehren. Den großen König der Juden zu ehren. Nicht aus politischer Verbundenheit oder Dankbarkeit für sein Handeln. Und erst recht nicht wegen seiner äußeren Erscheinung. Wahrscheinlich haben die ihn gerade erwischt, wie er gewickelt wurde oder so. Sondern einfach, weil er es wert ist. Gott war es nicht erst wert, angebetet zu werden, nachdem er sich für uns aufgegeben hat oder nachdem er seine Macht bewiesen hat und manches Volk gerichtet oder nachdem er uns erschaffen hat, sondern einfach nur, weil er es wert ist. Psalm 47, der Psalm, der eigentlich die Lesung war. Aber auch in Psalm 57, ne? Ich meine, das ganze Alte Testament ist voll von solchen Aussagen, so lasst uns den König ehren. Klatscht in die Hände, ihr Völker, alle. Jauchzt mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten. Ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker unter uns werfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird uns unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde. Lob singt mit Einsicht. Gott herrscht über all die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde der Erde. Er ist hoch erhaben. Kennen wir alle. Ja, ich meine, wir haben das auch, wenn ihr nochmal die Lieder lest, die wir gesungen haben gerade. Die handeln genau davon. Lasst uns den König ehren. Freut euch über den König. Einfach nur, weil er der herrliche König ist. Und das ist ein bisschen etwas, was schwer für uns wahrzunehmen ist, irgendwie. Zum einen fehlt uns so ein bisschen das Konzept von einem herrlichen König, weil wir aufgeklärte Demokraten sind. Und auch Meistens ist dann Reichtum und Prunk etwas, was uns ja abstößt, was es uns anzieht. Aber irgendwie haben wir doch immer wieder einen Hang dazu. Na, ich meine, wenn wir Herr der Ringe sehen und dann ist Aragorn, der dann am Ende gekrönt wird, oder die reiten dann, der König reitet vor auf seinem weißen Pferd in die Schlacht gegen die bösen Orks, und das ist schon, dann denkt man so, König, ja, das ist ein König. Das ist Majestät. Also, die Menschen haben immer ein Konzept für Herrlichkeit und Pracht gehabt. Und es gab immer Könige, die das genau ausgelebt haben. Ja, zum Beispiel Salomo ist ein schönes Beispiel. Zudem sind Könige aus aller Welt gekommen, nur um diesen einen König zu ehren. Einfach, weil er so herrlich war. Und da bekommen wir dann so ein bisschen Gefühl dafür. Ne? Zum Beispiel, wenn die Königin von Saba, und Salomo ist im Grunde der größte Angeber überhaupt und alle bewundern ihn, aber seine Herrlichkeit war einfach so schön, dass man es feiern musste. Ja, und unser König ist quasi der Originale. Alles andere sind höchstens Annäherungen, kleine Comic-Skizzen von diesem König. Aber wisst ihr, unser König ist nicht nur mächtig und herrlich und stark, sondern auch liebevoll, gnädig und aufopfernd. Hier kommt das ins Spiel, was er getan hat und was er macht und was er für uns sonst noch ist. Macht ihn das nicht noch viel besser, noch viel schöner, noch viel herrlicher, noch viel wunderbarer? Selbst wenn es gar nicht nötig wäre, dass er das alles für dich tut, was er getan hat, und du ohne ihn gut zurechtkommen würdest, müsstest du ihn nicht trotzdem anbeten, einfach weil er es wert ist, weil er es verdient hat, weil er so wunderbar ist, dass er angebetet werden muss? Jetzt ist es aber nicht der Fall. Du brauchst ihn und alles, was er für dich ist und getan hat. Schon alleine, dass er dich geschaffen hat. Worüber hinaus er die größten Geschenke und seine Kindschaft für dich bereithält. Und darum ist der Tod für Paulus das Schönste. Dort ist er endlich bei ihm und kann ihn in seiner ganzen Pracht wahrnehmen. Darum ist es im Leben für ihn das Schönste, ihm im Leiden nah zu sein. Darum erachtet er alles für Schaden, nur um ihm erfunden zu werden. Darum ist er sich sicher, dass es ihm auch zum Heil ist, wenn alles nach Gottes Plan läuft und nicht nach seinem. Darum geht es Paulus. Was bedeutet Jesus dir? Das ist der Knackpunkt. Und das ist auch, was ich feststelle, was mich in meinem Leben am meisten hindert. Christus ist mir nicht wertvoll genug. Nicht, wenn das Leben läuft, wie es soll, und ich seine Gnade weltlich spüren darf. Und darum nicht, wenn das Leben nicht läuft, wie es soll. Und ich keinen Trost in ihm habe, weil er mir nichts wert ist. Paulus zeigt uns hier nicht den erhobenen Zeigefinger. So. Schau mal auf mich, ich mach's viel besser. Nein, er will uns ermutigen, anspornen, unser Leben für Jesus zu leben. Der ganze Philipperbrief ist eine Einladung. Komm, leb für Jesus. Wag es, für ihn aufzugeben. Wag es, für ihn zu verlieren. Wag es, seine Gebote ernst zu nehmen. Nicht um zu leiden und zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und das Schönste und das Beste zu erfahren. Paulus fordert uns auf, sei doch einmal sinnvoll egoistisch. Denk doch einmal an dich, indem du dich ihm hingibst. Es ist das Beste für dich und das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Paulus versucht uns, Jesus über alles kostbar zu machen. Und das ist auch die Weihnachtsfreude. Der König kommt in unsere Dunkelheit und rettet uns. Jetzt können wir ihn erkennen und endlich seine Herrlichkeit sehen. Das Heil, Die Offenbarung der König. Wir sollten Weihnachten nutzen und uns daran erinnern, damit wir es jeden Tag in unseren Herzen tragen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.